ARD. Ein Biss kann tödlich enden.
Habe ich schon hinter mir. Das hat mich dann dazu gebracht, mal mit Blaulicht in einem Krankenwagen fahren zu dürfen und eine Nacht auf der Intensivstation zu verbringen.
Verständlich, dass viele Menschen oft erstmal Angst haben vor diesen Tieren. Und ich gebe zu, ich auch. Nicht nur, weil sie gefährlich werden können, sondern auch, weil sie so ganz anders sind. Sie haben kein Fell, keine Beine, sie blinzeln nicht mal. Schlangen wirken auf viele Menschen unheimlich. Was sie zum ultimativen Bösen in unzähligen Geschichten werden lässt. Sogar in der ein oder anderen Weltreligion.
Ich will Zwietracht säen zwischen dir und dem Weib. Auf dem Bauche sollst du kriechen und Staub sollst du fressen. Bla, bla, bla. Also diese Dämonisierung der Schlange aus der Bibel.
Schlangen sind vielen Menschen fremd. Aber es gibt auch Menschen wie Markus Bauer, der diese Tiere wunderschön findet. Und sie wieder ins richtige Licht rücken will. Für Markus sind Schlangen eine Riesenleidenschaft. Und trotzdem ist er auf der Hut und hat das Gegengift immer in der Nähe.
Warum hat man jetzt eine Giftschlange gern? Ich weiß es nicht. Das ist einfach passiert. Ich mag die. Aber auch da sind wir wieder bei der ganz einseitigen Liebe. Ne? Also ich bin der völlig wurscht und ich weiß es. Und wenn ich die ärgere, dann greift sie mich auch an.
Dass er sein komplettes Leben den Reptilien verschreibt, hätte sich Markus früher nicht unbedingt vorstellen können. Mit Schlangen hatte er lange Zeit wenig zu tun.
Ich kann mir eben nur daran erinnern, dass massiv und vehement diskutiert worden ist, haben sogenannte niedere Wirbeltiere, also Reptilien, Amphibien, Fische, sind die überhaupt leidensfähig? Können die Schmerzen haben? Ist es denen vielleicht wurscht, wenn sie sich nicht bewegen können?
Markus' Lebensaufgabe ist es, Reptilien wie Schlangen und exotische Tiere zu schützen. Denn sie sind in Gefahr. Wegen der Menschen, die sie als gefühllose Gegenstände sehen. Oder Prestigeobjekte. Wegen Qualzuchten und illegalem Handel. In dieser Folge Wir Tier geht es um Verantwortung. Und um die Frage, können wir Vorurteile überwinden? Auch ich muss mich fragen, schaffe ich es, mich meiner Angst vor Schlangen zu stellen? Eine Angst, von der ich gar nicht mal wusste, wie groß sie eigentlich ist, bis dann plötzlich die Glasscheibe weg ist. Zwischen mir und einer Königspython.
Das ist jetzt ein kleiner Königspython. Oh, ganz im Wohl.
Das ist Wir Tier. Ein Podcast über die Begegnung von Mensch und Tier. Folge 5, Schlangengrube.
Hallo.
Hallo. Wir sind Julius.
Und Vicky.
Wir treffen in diesem Podcast Tiere und Menschen, die sich und ihr Leben verändert haben. Durch diesen einen Moment auf Augenhöhe mit einem Tier.
Und vielleicht verändern diese Begegnungen auch uns. Und nach dieser Folge seht ihr Schlangen vielleicht auch mit ganz anderen Augen. Bei mir war es auf jeden Fall der Fall. Ein sehr einschneidendes Erlebnis, der Ausflug in die Münchner Reptilienauffangstation. Da durfte ich den Markus Bauer besuchen. Und ich kann dir schon mal sagen, Julius, diesmal bist du ja drin geblieben, im sicheren Studio.
Ja.
Und ich hatte wieder eine Aufgabe zu bewältigen. Und die ist mir gar nicht so leicht gefallen. Wir besuchen ja immer Menschen und Tiere auf der Mission, ihrer Beziehung näher zu kommen. Aber in puncto Schlange, ja, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen besser überlegen sollen.
Ja, Vicky, ich bin echt neugierig, wie du dich da geschlagen hast. Ich weiß noch, bei dieser Folge über die Kühe, als ich auf die Weide musste und auch ziemlichen Respekt vor den Tieren hatte, da war es schon echt schwierig, irgendwie damit umzugehen, plötzlich in diese Situation so geworfen zu sein.
Ich wurde auch wirklich geworfen.
Okay.
Wie stehst du denn so zu Schlangen?
Ich liebe Schlangen. Ich finde Schlangen
echt?
Richtig cool. Ja.
Oh.
Also wenn du den 10-jährigen Julius gefragt hättest, dann hätte der gesagt, sobald ich von daheim ausgezogen bin und groß bin, kommt da ein Terrarium in die Wohnung mit einer Schlange. Also ich fand Schlangen schon immer faszinierend. Ich habe in irgendwelchen Urlauben versucht, mit meinem Bruder Schlangen zu finden. Und ich finde es einfach, sind mega coole Tiere.
Okay, wow. Also ganz anders als ich, Julius. Ich kann dir sagen, das war für mich echt die erste Recherche, die mir im wahrsten Sinne des Wortes schlaflose Nächte bereitet hat.
Echt?
Ja. Also ich hatte vor kurzem, also nachdem ich bei der Reptilien-Auffangstation bei Markus war, einen Albtraum. Mein Kopf hat irgendwie alles, was ich erlebt habe an dem Tag, einfach in so einen Topf geworfen, einmal so richtig kräftig umgerührt und rausgekommen ist dann, pass auf, ich hatte eine Schildkröte in meiner Hand und aus dieser Schildkröte kam eine Kobra raus. Und es war dann eine Schildkröten-Kobra natürlich. Und die hat mich dann gewürgt, obwohl Kobras ja gar keine Würgeschlangen sind.
Es klingt wild.
Ja, also that kind of level war ich.
Spannend. Aber es ist ja, wie du schon gesagt hast, so, dass du diese Folge gemacht hast, weil ich glaube, du hast es dir auch gewünscht. Oder du hast, glaube ich, gesagt, ich würde gerne was über Schlangen machen.
Ja, also ich dachte, dieser Podcast ist eine gute Gelegenheit, mal mit meinen Vorurteilen aufzuräumen. Dafür sind wir ja auch irgendwo da. Und ich hätte aber allerdings nicht gedacht, dass ich so viel Angst vor Schlangen habe. Also ich musste dann teilweise wirklich in der Vorrecherche immer wieder Pause machen, weil ich diese Fotos von den Schlangen, als ich die dann gesehen habe, dann ist mir so ein bisschen unwohl geworden. Also ich hätte davor gar nicht gedacht, dass es so, also mich so mitnehmen wird. Hey Markus, ich bin Vicky.
Hi, guten Morgen, grüß dich. Und, bereit?
Yes. Markus und ich, wir haben uns getroffen. Es war so ein schöner, sonniger Tag mit dem Kaffee und haben einfach nur gequatscht.
Und quasi unsere hausinterne kleine Tierklinik, wo wir auch, ne, wenn du 3000 Tiere hast, wird auch mal eins krank und dann wird hier behandelt. Und wir haben hier im Haus hauptsächlich kleine Tiere. Also hier sind hauptsächlich Schlangen, kleine Echsen, kleinere Schildkröten.
Und dann sind immer schon so einige Leute rein und rausgelaufen und haben dann immer den Markus auch ganz nett gegrüßt.
Guten Morgen.
Unser Chef.
Grüß Sie, Herr Bauer, Staatskanzlei Lenzgeiger. Wir bereiten unseren Besuch
den,
vor.
Den haben Sie da vor, so okay. Ja, genau. Wunderbar. Ja. Ja, der Herr Dr. Söder wird uns Ende des Monats besuchen, da freuen wir uns schon.
Ein hoher Besuch kommt da quasi. Noch höherer als du, fast nur.
Fast.
Wieso kommt Markus Söder dahin?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und es ist wohl so, die Reptilien-Auffangstation, die platzt aus allen Nähten. Also allein schon, dass die auf 3 Standorte in München verteilt ist, sagt, finde ich, schon sehr viel. Und da, wo ich war, in einem von diesen 3 Standorten, da sind wirklich überall Terrarien, Aquarien, Kästen, Kisten und Tiere untergebracht. Im Flur stehen teilweise Schreibtische. Also wirklich jeder kleine Platz und Winkel wird da ausgenutzt. Und Markus und sein Team, die kämpfen seit Jahren dafür, dass sie Geld für einen Neubau bekommen. Weil die Reptilien-Auffangstation, die hat auch eine wichtige Aufgabe für den bayerischen Staat. Es darf ja nicht jeder einfach so ein gefährliches oder exotisches Tier halten. Da gibt es Gesetzesvorgaben, Genehmigungen, die man sich einholen muss. Manchmal sogar auch Verbote. Und verrückterweise gilt es aber nicht in ganz Deutschland. Also
okay.
In 6 Bundesländern gibt's gar keine Regelung. Kannst du dir das vorstellen?
Es klingt auf jeden Fall nach typisch deutschem Bürokratie-Dschungel, in dem sich da die exotischen Tiere befinden.
In Bayern zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, ne, ist es ein bisschen strenger geregelt. Da gibt es die Gefahrtierverordnung. Und wenn man da gegen irgendwas verstößt, dann wird das Tier ratzfatz von den Behörden abgeholt. Und die Tiere, die müssen ja dann auch logischerweise irgendwo hingebracht werden.
So, wo gehen die hin? Zu mir. Das heißt, der Staat kann sein Gesetz gar nicht umsetzen, wenn es uns nicht gibt. Und deswegen hat der Freistaat Bayern gesagt, er unterstützt uns.
Und die Auffangstation in München, die gehört zu den größten in Deutschland.
Krass. Okay, und was spielt Markus da für eine Rolle?
Markus, der ist da Leiter. Und du hast ja dann schon gemerkt, da kommen viele Leute ein und aus und grüßen den.
Ja.
Allein während wir da standen, diese halbe Stunde mit dem Kaffee draußen, hat dann auch sein Handy geklingelt.
Und kurz vorm Umfallen sind Hollywood. Guten Morgen.
Und die Leute stellen Fragen. Und Markus beantwortet die. Also es gibt wirklich, also in der Zeit zumindest, in der ich da war, keine Frage, die Markus nicht beantworten kann, wenn es um Schlangen, Schildkröten oder Krokodile geht.
Ich glaube, dass das eher Läuse und Flöhe sind. Also die Häutungsprobleme müssen damit gar nichts zu tun.
Also der ist da echt richtiger Profi.
Ja, dann ist er perfekt für unseren Podcast.
Ja, richtig.
Was ist er für ein Typ? Kannst du mir ein bisschen mehr über den erzählen?
Ja, also der Markus, der hat so lange grau-weiße Haare, also die sind wirklich länger als deine und meine und hat die so zu einem Zopf gebunden und auch richtig putzig, als wir dann da waren, hatte er so ein T-Shirt an mit einer Schildkröte drauf.
Das erinnert mich so ein bisschen an...
An Erik, oder?
An Erik, genau. Ja.
Ja, für unsere Hardcore-Fans, die wissen, Erik aus der ersten Folge, für die, die gerne nachhören wollen, wir Tier, Folge Wespenschwärmerei, das war unsere Folge 1, hört da gerne mal rein.
Ja, da hat Vicky Muttergefühle für bestimmte Insekten entwickelt, die sie nicht so mag, eigentlich.
Eigentlich.
Aber jetzt Schildkröten klingt ja schon eher nach einem sanften Einstieg für dich auf dieser Reptilienauffangstation.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein.
Ja.
Das war dann nicht die letzte Schildkröte, die ich da gesehen habe auf seinem T-Shirt. Kleine Schildkröte. Da gab es nämlich richtig, richtig viele an diesem Tag.
Oh, guck mal, da ist noch eine.
Allein in Markus' Büro, da waren Wasserschildkröten in so Aquarien.
Hi.
Ich habe mal mitgezählt, also insgesamt 10. 10 Terrarien, beziehungsweise mit den Aquarien, hat Markus in seinem Büro. Und
dieses, nur in seinem Büro?
Nur in seinem Büro. Und dieses Büro, lass es 15 Quadratmeter gewesen sein. Also es war wirklich jetzt nicht riesig.
So, und wie geht's dir jetzt in dem Raum mit Schlangen?
Ich habe noch keine gesehen, ehrlich gesagt. Warte.
Kommst du bei mir bei? Da guckt gerade eine.
Okay.
Die sind richtig gut getan, ne?
Mhm.
Das war echt total vollgestopft schon mit allen möglichen Zeugs und Tieren.
Weil die finde ich jetzt zum Beispiel nicht so schlimm, weil die nicht so groß ist. Aber ist die giftig?
Die ist giftig.
Ah ja, dann finde ich es doch schlimm.
Aber wie war das dann für dich? Weil wenn da auch schon Schlangen drin sind, dann beginnt da ja quasi schon dein Albtraum, oder?
Ja, also tatsächlich ja.
Ich merke gerade auch schon, wie ich so leichte Schweißausbrüche bekomme.
Was macht dir die Angst? Ist es die Beinlosigkeit oder die vermeintliche Gefahr? Oder sind es die kalten Augen, die gespaltene Zunge?
Ich glaube eher so diese Bewegungen, die finde ich.
Mhm.
Und allein wie die uns jetzt anguckt.
Genauso
nicht,
liebevoll, wie dich ein Kätzchen angucken würde.
Weiß ich nicht.
Doch, das ist nur Interpretation.
Dann fiel es mir auch wirklich schwer, mich auf dieses Interview zu konzentrieren, weil ich die ganze Zeit aus dem Augenwinkel gesehen habe, wie sich vor dieser Glasscheibe eben diese Viper bewegt. Und ich habe immer wieder so dahin geschaut. Ja, und ich bin auch nicht so richtig warm geworden.
Okay, aber ich meine, du sitzt da ja und es sind ja alles Terrarien, also da sind Glasscheiben davor. Es ist ja nicht so wie bei Harry Potter, dass plötzlich die Glasscheibe weg ist und dann die Schlange rauskommt.
Ich habe auch an Harry Potter gedacht, wirklich. Ja. Vielleicht war es zu präsent in meinem Kopf, aber nee, ich weiß auch nicht, das hat nicht zu meinem Wohlbefinden beigetragen. Vielleicht war das Glas auch einfach zu gut geputzt, man weiß es nicht.
Die guckt dich an, die will rausfinden, was hier los ist. Die schmeckt auch, dass andere Menschen da sind.
Die schmeckt also, das, die sieht es nicht.
Nein, sehen tun die nicht besonders gut. Die nimmt hauptsächlich jetzt Geruchspartikel auf. Mhm. Und ich sage bewusst, sie schmeckt, weil sie das mit der Zunge macht. Auch diese gespaltene Zunge ist dafür da, Geruchspartikel aufzunehmen und dann auch unterscheiden zu können, kommt es von links oder rechts. Deswegen zwei Zungenspitzen.
Ah, die zischt jetzt auch gerade.
Na.
Die will uns schmecken.
Genau, die will einfach nur wissen, was los ist.
Okay, man merkt zwar, dass du sehr reserviert gegenüber diesen Tieren bist.
Sehr nett formuliert.
Aber der Markus klingt umso begeisterter. Also das ist, man merkt, er ist überzeugt.
Mhm.
Wie ist denn der Markus denn zu diesem speziellen Beruf gekommen?
Also diese Geschichte hat sehr viele Wendungen. Aber was ich schon mal sagen kann, Markus, der ist mit wahnsinnig vielen Tieren groß geworden. Also das geht wirklich von einem Entenküken, mit dem er aufgewachsen ist, das ihn zur Schule gebracht hat wie so ein Hund, also immer so hinter ihm hergelaufen ist, bis hin zu einem Streifenhörnchen, das er mit seinen Eltern mit einer Spritze aufgezogen hat und das dann einfach so in seiner Hemdtasche gechillt hat.
Cool. Also nicht nur Reptilien, sondern einfach alle Tiere.
Alles Mögliche, ja.
Voll schön.
Aber ein Tier hat es ihm als Kind ganz besonders angetan. Und da kommt auch so ein bisschen die Liebe zu den Reptilien her, sagt er. Schildkröte.
Ah, okay, gut, hätte ich mir denken können. Mit dem T-Shirt.
Ja.
Ja, war ein Hinweis.
Damals gab es im Frühjahr in der Zeitung so eine Briefmarkengroße Anzeige von den bei uns im Landkreis ansässigen Zoohändlern, Landschildkröten eingetroffen. Und man muss sich das so vorstellen, es gab in diesen Zooläden noch Schaufenster und in diesem Schaufenster waren im Grunde große Kisten drin. Und in einer Kiste saßen Hundebabys, heute undenkbar, und in der Kiste daneben in 10 Schichten übereinander Schildkröten. Und diese Schildkröten haben zwischen 2 und 5 D-Mark gekostet.
So billig? Ja. Also, ich hätte jetzt eher gedacht, dass solche speziellen Tiere damals eher teuer gewesen wären, aber das klingt ja wirklich nach Wegwerfartikel so.
Ja, und Markus hat mir dann erzählt, dass früher, als die Schildkröten dann abgehauen sind, war das alles kein Problem. Die Leute haben sich einfach wieder eine neue gekauft, weil die Schildkröten so günstig waren in den 70ern. Und als meine Eltern mir damals eine Schildkröte gekauft haben, das war dann 20 Jahre nach Markus, da hat so eine griechische Landschildkröte, das weiß ich noch ganz genau, 149 Euro gekostet.
Ja, das ist was anderes.
Das ist eine ganz andere Hausnummer. Da habe ich nämlich den Speedy bekommen. Rest in peace. Und ich weiß aber auch noch, dass meine Eltern richtig lang überlegt haben, ob wir uns überhaupt diese Schildkröte ja leisten können und wollen. Ja, und dann erzählt Markus halt, dass man die so für paar Mark damals kaufen konnte, wie so Süßigkeiten an einem Kiosk.
Und da war schon mein Wunsch, da möchte ich noch eine haben. Oder diese kleinen, quietschgrünen Schmuckschildkrötenbabys. Das waren so meine Wünsche als Kind. Die meisten Tiere, die wir hatten, waren Tiere, die irgendwo übrig waren. Also wir hatten eine Schildkröte, meinen Max. Das war meine erste Schildkröte, da war ich, glaube ich, 4. Da hat ihn mein Vater mitgebracht, als er am Samstagmorgen Brezeln holen war, lief die vor der Bäckerei auf der Straße rum. Also war die Schildkröte bei uns. Und ich habe ihn wirklich geliebt.
Okay, das heißt, Markus hat da eigentlich schon seine eigene kleine Auffangstation gegründet.
Ja, richtig, richtig. Also sobald man ein Tier aufnimmt, kommen automatisch immer mehr Tiere dazu.
Ich hatte mal einen Grünfink, der konnte nicht fliegen. Der hat dann halt bei uns gelebt. Aber heute würde ich sagen, er hat nicht gut gelebt, weil er allein war. Aber zumindest hat ihn die Katze nicht gefressen. Und heute würde ich viele Dinge natürlich anders machen. Also, weil wir heute mehr über die Haltung und über die Bedürfnisse dieser Tiere wissen.
Wir müssen uns mal überlegen, was das für eine Zeit war, in der Markus sozialisiert wurde, in den 60er, 70ern.
Früher hat man Tiere verbraucht und es gab damals ganz viele Menschen, die hatten so eine Checkliste im Kopf. Habe ich mal gehabt, abgehakt, danke fürs Gespräch. Und das ist völlig anders geworden. Was wir heute haben an Verantwortung, die Menschen gerade für exotische und Wildtiere übernehmen, wenn sie sie pflegen, ist nicht zu vergleichen mit früher.
Also man hat voll lange gedacht, zum Beispiel, dass Reptilien und Fische auch, dass die gar keinen Schmerz empfinden können.
Das ist absurd, oder? Diese.
Total.
Dieser Gedanke.
Ja, und es stimmt halt auch einfach nicht.
Ich kann mich erinnern, da war ich schon lange fertig mit dem Studium, wo endlich festgeklopft worden ist, dass zum Beispiel Fische leiden können, dass die was spüren.
Das klingt für mich so seltsam, dass man das früher gedacht hat. Aber irgendwie auch ja logisch, ne? Also diese Erkenntnis, die musste sich halt erstmal in den Köpfen von den Leuten so festsetzen. Und nicht nur Fische, sondern auch alle Reptilien, also auch Schlangen, können natürlich Schmerz empfinden. Also darüber müssen wir heute gar nicht mehr reden. Aber damals war halt ja so manches anders. Auch das Zoogeschäft, von dem Markus ja auch schon erzählt hat, das war direkt neben seiner Schule. Und deswegen hat er auch oft dann so am Schaufenster vorbeigeguckt, so als Kind, und alle Neuigkeiten mitbekommen.
Und da saß auf 2 Quadratmetern ein Schimpansenkind. Für, keine Ahnung, 10.000 Mark hätte es den kaufen können. Das hätte bestimmt auch noch 3-4 Jahre Spaß gemacht, bis der geschlechtsreif wird, dann hätte er dich durchs Gitter gezogen wie durch einen Eierschneider. Es gab damals noch große Tierhandelsfirmen, die alles importiert haben, was ging, weil damals war der Artenschutz noch was völlig anderes. Da hat man sich da keinen Kopf drüber gemacht. Also auch dieses Schimpansenkind konnte nur verkauft werden, weil vermutlich die Hälfte seiner Familie beim Fang erschossen worden ist.
Wie bitte?
Ja.
Echt jetzt?
Ja.
Du konntest ja einfach, du konntest in den Laden reinspazieren und dir einen Affen kaufen.
Ja.
Wie bitte?
Ja, okay. Das ist heute undenkbar.
Krass. Wann hat sich das denn verändert, dieses Gefühl gegenüber den Tieren oder diese Einstellung?
Also ein großer Meilenstein war auf jeden Fall das Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Die BRD hat das gleich unterschrieben. Also das gilt seit 1976 bei uns. Also mitten in Markus' Jugendzeit. Und seitdem dürfen dann ganz viele geschützte und bedrohte Tier- und Pflanzenarten nicht mehr einfach so gehandelt werden. Trotzdem, und das finde ich so krass, wir hatten es ja vorhin von dem Affen in der deutschen Zoohandlung. Ja, das ist zwar nicht mehr üblich, aber rechtlich wäre das möglich. Ich habe mit Leuten von verschiedenen Tierschutzorganisationen wie Pro Wildlife oder auch Vier Pfoten darüber gesprochen und finde es schockierend, wenn Wildtiere nicht unter dem allerstrengsten Schutzstatus stehen, kann es sein, dass sie trotzdem noch gehandelt werden. Also das heißt, für Menschenaffen gilt zwar dieser strengste Schutz, aber es gibt ja noch super viele andere Affenarten oder generell Wildtiere, mit denen nach wie vor gehandelt wird. Wie mit so Luxushandtaschen oder Sportautos. Mhm. Ja, und trotzdem hat dieses Washingtoner Artenschutzübereinkommen was in den Köpfen der Menschen verändert. Und Markus, der hat das auch gemerkt, dass sich da was tut. Spätestens in seinem Studium.
Freunde meiner Eltern hatten einen Bauernhof und dreimal durfte raten, wo ich war, wenn man mich gesucht hat. Lag ich bei den Schweinen drin und habe sie mit Kartoffeln gefüttert. Da war ich glückselig. Als ich so nicht mehr ganz klein war, gab es ja eine Fernsehserie, Der Doktor und das liebe Vieh. Und da ist natürlich Tierarzt sein romantisiert worden. Naja, und dann studierst du und machst Praktika und merkst, das ist völlig anders. Die Welt ist anders.
Und Markus, der findet es teilweise richtig erschreckend, wie zum Beispiel mit Masttieren wie Schweinen umgegangen wird. Und er beginnt dann so Missverhältnisse zu sehen. Also manche Tiere, die behandeln wir Menschen wie unser eigenes Kind.
Hundebabys.
Hundebabys. Und bei anderen Tieren, wie zum Beispiel Schlangen, Fische, die werden behandelt wie gefühllose Gegenstände.
Dann dachte ich mir, oh Gott, was machst du denn? Du willst das ja auch nicht. Du willst nicht in diesen Tiere erster, zweiter, dritter Klasse Ding rein. Du willst auch nicht Dinge tun müssen, die du mit deiner Ethik und deinem Verständnis von deinem Beruf nicht zusammenbringst. Und dann dachte ich mir, okay, dann arbeite mit toten Tieren und wollte Pathologe werden.
Ja. Unerwartet.
Genau, also Pathologe sich mit toten Tieren befassen, die untersuchen, warum, woran sind die gestorben und das hat Markus voll interessiert.
Das ist auch heute noch ein Thema, das mich wahnsinnig fasziniert und das ich für essentiell halte, weil das auch im Reptilienbereich eigentlich das Mittel der Wahl war, zu lernen. Weil als ich studiert habe, gab es so gut wie keine Reptilienmedizin in Europa. Die Tiere sind einfach gestorben oder man hat irgendwie versucht, so rumzudilettieren, hat mal ein Spritzchen gegeben und dann sind sie halt trotzdem eingegangen. Als ich studiert habe, hat mein Doktorvater einmal im Monat 20 Minuten Reptilienmedizin gelesen. Und was weiß ich, Hunde hattest du jede Woche 10 Stunden Vorlesung. Also gab es auch nichts. Und Pathologie war einfach ein Punkt, wo du begreifen konntest, anfassen konntest, verstehen konntest, wie da was passiert. Und dann kamen einfach Glücksfälle in meinem Leben.
Und zwar braucht man im Rahmen von dem Tiermedizinstudium ein Pflichtpraktikum. Das war dann das damalige Institut für Zoologie und Fischereibiologie. Und da gab es unter anderem eine Reptilienklinik. Und ja, Reptilien waren, wir hatten es ja vorhin schon davon, total unterschätzte Lebewesen.
Ja, so keinen Schmerz spüren und so.
Genau.
Krass, oder? Wenn man sich überlegt, das ist halt noch gar nicht so lange her.
Das ist noch gar nicht so lange her, ja.
Dass man irgendwie denkt, ja, Schlangen, was sollen die denn Schmerz spüren? Die sind halt irgendwie da. So, ja. Fertig.
Genau, und es war auch damals so, dass man die nicht richtig behandeln konnte und auch nicht angemessen vielleicht gehalten hat. Und Markus sagt auch, das war ganz viel Versuchen. Er sagt, es war Forschung am Küchentisch.
Ich habe unendlich viel gelernt in diesem Praktikum und war wie so ein Groupie von irgendeiner Boyband total angefixt und habe, glaube ich, meine Freunde und meine Kommilitonen in den Wahnsinn getrieben, weil ich nur noch über Reptilienmedizin geredet habe. Und so bin ich hier reingewachsen und am Schluss wurde ein Fachtierarzt draus und eine Doktorarbeit zum Thema und eine Lebensaufgabe.
Heißt es, diese Reptilienklinik, wo er dieses Praktikum gemacht hat, ist es heute diese Reptilienauffangstation?
Genau, klar, da wird ganz viel geforscht. Das ist vor allem für Studierende der Tiermedizin ja auch super interessant, dass sie dieses echte Tier sehen, was sie ja sonst nur von irgendwelchen Folien kennen. Aber wie das dann immer so ist, kommen immer mehr Leute und bringen Tiere, die sie dann nicht mehr haben wollen, die sie sich nicht mehr leisten wollen. Und das hat mich dann so ein bisschen an Markus' Kindheit erinnert. Sobald man so ein paar Tiere hat und aufgenommen hat, und dann spricht sich das so rum und dann kommen wieder mehr Tiere. Mhm. Und der Markus ist aber bis heute noch da und das ist auch immer noch in diesem Uni-Gebäude. Und heute ist er eben Leiter der Reptilienauffangstation und sagt, er hat den schönsten Job der Welt.
Voll schön. Und du durftest ihn da begleiten.
Genau, also du weißt ja, ich würde sagen, ich habe den schönsten Job der Welt. Deswegen freue ich mich natürlich, dass ich ihn begleiten durfte. Aber ja, du erinnerst dich, ich fand jetzt schon diese...
Es gibt halt dieses eine Problem da noch.
Ja.
Das sind die Schlangen.
Ich fand ja schon diese 50 Zentimeter Viper schon nicht so putzig. Und habe dann auch in meiner Recherche rausgefunden, ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Es gibt sogar eine Umfrage vom Statistischen Bundesamt. Welches Tier macht Ihnen Angst? Und Achtung, da sind die Schlangen nach Spinnen und Käfern auf dem zweiten Platz.
Also Schlangen sind auf dem zweiten Platz.
Ja, aber also Spinnen und Käfer sind beide Platz 1. Und dann kommen die Schlangen mit Platz 2. Also 20% der Menschen haben Angst vor Schlangen.
Das ist absurd, oder? Ich finde es halt so krass, weil irgendwie, ich glaube, alle Schlangenarten, die in Deutschland leben, sind irgendwie super selten, gefährdet, keine Ahnung. Aber trotzdem haben so viele Menschen irgendwie Angst davor. Also ist ja überhaupt keine realistische Angst. Das ist wie wenn ich Angst vor Haien habe in Deutschland.
Ja, stimmt.
Oder? Also.
Man muss aber dazu sagen, da wo ich jetzt war, an diesem Standort, da waren die harmlosen Giftschlangen. Die wirklich gefährlichen Schlangen, also wo eine Schlange auch einen eigenen Raum hat, also zum Beispiel, wir reden hier von einer schwarzen Mamba, die sind gar nicht da, wo ich war. Die haben nämlich ein eigenes Gebäude nochmal, das ist im Münchner Osten.
Wir haben einen extra Trakt, wo die Gifttiere leben. Du musst eine Stahltür überwinden, dann kommt die erste Schleuse. Dann überwindest du eine Glastür in die zweite Schleuse, um über eine dritte Glastür in die dritte Schleuse zu kommen, um dann in einen Tierraum zu gehen. Das hat den Hintergrund, dass keine Tiere abhauen können und niemand unbefugt sich an den Tieren zu schaffen macht.
Da wohnt auch Markus Freundin, also er nennt sie so, eine Brillenkobra.
Cool.
Ja, findest du. Oh, also ich habe mal nachgeschaut, weil ich habe die ja nicht in echt gesehen. Und die werden bis zu 2 Meter lang. Die sind super giftig. Und laut Washingtoner Schutzabkommen steht dieses Tier auch unter Schutz. Also weil Wilderer diese Schlange gejagt haben wegen der Haut. Und diese Brillenkobra von Markus, also seine Freundin, die darf ab und zu auch mal raus.
Raus aus ihrem Terrarium. Wie weit darf sie raus? Ja, weil ich weiß, Vicky, dass du auch in diesem Stadtteil wohnst.
Ja, ich war auch so, oh mein Gott, das ist da. Nee, es ist tatsächlich so, dass Markus, der macht Kurse für die Bundeswehr. Und da werden Soldatinnen und Soldaten für den Auslandseinsatz trainiert, weil es eben sein kann, dass die, wenn die in Mali oder Afghanistan stationiert sind, dass die da auf giftige Schlangen treffen. Und wie geht man dann damit um? Also das lernen die dann in diesem Kurs, wie man die einfängt, wie man die auch nicht verletzt, ne? Weil es gilt immer noch der Tierschutz dort. Und wir hören mal, wie liebevoll Markus über seine liebe Freundin spricht.
Die Kobra hat eine nette Geschichte, weil es war ein familiengeführter Reptilienzoo und zwar kein schlechter. Und dieses Ehepaar wollte in den Ruhestand gehen mit an die 70. Und hat einen Nachfolger gesucht und hat auch jemanden gefunden, der klang gut und der hat ein Konzept und der wollte es schön machen. Und irgendwann war der plötzlich verschwunden, ist also quasi mit den wertvollen Tieren getürmt und hat den Rest einfach da sitzen lassen, unbeaufsichtigt, unverpflegt. Und hat die Behörde dann geholt und wir mussten dann also einen Reptilienzoo komplett leer machen. Mit ganz vielen Gifttieren und im Büro stand so ein Plexiglas-Terrarium, so ein kleines, also so eine bessere Schuhschachtel. Und da war eine bleistiftdünne, neu geschlüpfte Brillenkobra drin. Ein wunderschönes Tier. So lang wie ein Bleistift und so dünn wie ein Bleistift. Und die haben wir heute noch. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Einfach, weil es super schwierig ist, Giftschlangen legal zu vermitteln. Eben weil man sie nicht halten darf in vielen Bundesländern. Und deswegen lebt die schon seit 20 Jahren bei uns. Ist mittlerweile gute 2 Meter lang. Ja, wie dick wird sie sein? Handgelenksdick. Wunderschönes, großes Tier geworden.
Es ist so schön, irgendwie zu hören, wie er dafür brennt auch. Also, wie er über dieses Tier spricht. Also, man merkt auch seine Verantwortung gegenüber diesem Tier. Mhm. Also, dass er dieses Tier jetzt irgendwie begleitet.
Ich habe ja vorhin schon erzählt, es gibt 3 Standorte. Und auf diese 3 Standorte sind insgesamt 3000 Tiere ungefähr verteilt. Und natürlich kann er jetzt nicht zu jedem Tier so eine krasse Beziehung aufbauen, wie zu seiner Freundin.
Hat die eigentlich auch einen Namen?
Tatsächlich nicht. Also ich habe mich auch gewundert, muss ich sagen. Aber er meinte, er hat es erstens nicht so mit Namen. Und zweitens, das ist eine sehr einseitige Liebesbeziehung.
Da ist man jetzt so an meiner Achillesferse quasi. Dann bindest du dich als Mensch natürlich an dieses Tier. Ich hab die gern. Völlig irrational, ja, weil genau so ein Tier dieser Art hat mich gebissen. Und warum hat man jetzt eine Giftschlange gern? Ich weiß es nicht, das ist einfach passiert. Ich mag die. Aber auch da sind wir wieder bei der ganz einseitigen Liebe, ne? Also ich kann sie schön finden. Ich kann sagen, dieses Tier ist mir noch sympathischer als die anderen. Aber ich bin der völlig wurscht und ich weiß es. Und wenn ich die ärgere, dann greift sie mich auch an. Aber eben nur, wenn ich sie ärgere, wie alle Giftschlangen. Und trotzdem mag ich die, eben weil sie einen so lange begleitet hat.
Also tatsächlich hat mich das Thema auch nicht so recht losgelassen. Als ich dann bei ihm im Büro war und die Viper da schon die ganze Zeit neben mir so gezüngelt hat.
Die hat schon auf dich gelauert.
Aber meine Angst ist ja nicht ganz unbegründet, oder? Also es gibt ja schon auch gefährliche Schlangen.
Ja, natürlich. Es gibt sehr gefährliche Schlangen und gebissen zu werden macht da auch keinen Spaß. Habe ich schon hinter mir. Hat mich dann dazu gebracht, mal mit Blaulicht in einem Krankenwagen fahren zu dürfen und eine Nacht auf der Intensivstation zu verbringen und einen unendlich dick geschwollenen Arm zu haben und solche Spielchen.
Wieso kommst du dann trotzdem nochmal hier hin, obwohl du so eine...
Das ist wie wenn du beim Reiten runterfällst, direkt wieder aufsteigen. Ich meine, das ist mein Job und das ist meine Leidenschaft. Und dass mal was passieren kann, also wenn du beim ersten Biss davonrennst, kannst du nicht Tierarzt sein.
Der ist schon hart im Nehmen, oder?
Ja.
Also gebissen von einer Kobra, hat er gesagt, wie sich das anfühlt?
Ja, das hat er mir auch wirklich so bis ins letzte Detail erklärt.
Das ist ja so ein schleichender Prozess. Also beim Biss brennt's. Und wenn das Gift anfängt, sich zu verteilen, fühlt sich das an, wie wenn dir Hitze an den Nerven entlang kriecht. Und parallel dazu fängst du an, aufzuschwellen, also an der Bissstelle. Und so nach einer halben Stunde vielleicht setzt die neurologische Wirkung an. Das heißt, dein Sichtfeld wird immer kleiner. Also die periphere Sicht, was man so aus dem Augenwinkel sieht, ist weg. Du hast das Gefühl, du guckst durch ein Loch. Also weil dein Sehnerv beeinträchtigt wird. Als nächstes haben bei mir die Augäpfel angefangen, sich zu bewegen, wie sie wollten. Also ich habe mit dem Arzt gesprochen und ein Auge dreht es nach hinten. Kannst du nichts machen. Und dann kommt die Gesichtslähmung und dann fängt es schon an, dass man schlecht Luft kriegt und dann sollte man auch ein Antiserum kriegen. Und das ist wie Weihnachten. Also ich will das nicht bagatellisieren. Ich will auch nicht sagen, dass das ein cooles Erlebnis war und dass ich es nochmal haben möchte. Ganz sicher nicht.
Aber dafür klingt er schon ziemlich entspannt.
Ja, er ist tiefenentspannt.
Ich find's cool.
Ja, also ja, ich kann es
ja nicht so richtig nachfühlen. Ich finde es auch wirklich bewundernswert, dass er dann überhaupt noch weiter zur Arbeit kommt. Und das war nämlich tatsächlich auch gar nicht sein einziger Biss.
Dann hat mich ein Netzpython so quer ins Maul genommen und in den Unterarm gebissen. Die ganzen weißen Flecken sind Narben. Aber es war nicht so, dass die nur ein Loch stanzen, sondern du musst da ja wieder raus. Das heißt, die reißen dir natürlich Löcher.
Naja, so Julius, und mit diesem Wissen bewaffnet, gehen wir jetzt wieder aus Markus' Büro raus und machen dann quasi eine kleine Führung durch diese Reptilienauffangstation.
Also man sieht, hier stehen ganz viele Wannen auf dem Flur, zum Teil mit Wasser und Schildkröte drin. Das sind alles Tiere, die bei uns noch in Quarantäne sind. Die Schildkrötenquarantäne dauert einige Wochen.
Warum sind die Schildkröten denn in Quarantäne?
Also das sind Tiere, die so ganz frisch reingekommen sind und deswegen auch noch nicht in Terrarien oder Aquarien untergebracht sind. Die sitzen dann in ihren Wannen und werden erstmal ein bisschen sauber gemacht, medizinisch durchgecheckt und dann auch eine Zeit lang beobachtet.
Wenn man da reinguckt.
Hallo.
Na, aber wie man sieht, am Futter sparen wir nicht. Wir kaufen also
insgesamt, meint Markus, waren es so um die 50. In unterschiedlichen Größen, in farbigen Wannen. Und die sind teilweise auch so ja, übereinander gestapelt, wie in so einem Regal.
Wir können also in Schildkröten baden, wie man sieht. Nicht selten kriegen wir dann ja auch Tiere, da sind die Besitzer verstorben oder mussten ins Pflegeheim. Und dann kriegst du auf einen Schlag 30 Schildkröten. Bei einer Beschlagnahme können es auch mal 100 sein. Und die musst du natürlich alle einzeln setzen. Und wie man sieht, na, das hat jetzt mit einer schönen Tierhaltung denkbar wenig zu tun. Die müssen auf Zeitung sitzen und so, bis wir eben sicher sein können, dass wir uns nichts im Bestand einschleppen.
Was haben die da für Nummern auf dem Panzer?
Das ist die sogenannte Bestandsbuchnummer. Jedes Tier, das bei uns reinkommt.
Bei einer Wanne stand zum Beispiel, Achtung, Parasiten, bitte täglich Zeitung auswechseln. Oder irgendwelche Notizen über Würmer im Kot oder verschleimte Augen oder auch zu dünn zum Wintern. Das ist ja quasi so eine Übergangsstation, ja? Also alle Tiere, wo man erstmal nicht weiß, oh je, was machen wir jetzt mit denen?
Was machen wir damit, ja.
Die kommen dann zum Beispiel zu Markus und seinem Team und dann werden die gecheckt, aufgepäppelt, wenn es sein muss, und dann weitervermittelt.
Das heißt, jedes Tier, das da auch reinläuft, egal ob es jetzt eine Schlange ist oder eine Schildkröte,
ja, muss
kommt in diese Quarantäne.
Ja.
Und jetzt ist der Markt komplett übersättigt. Und wir haben hier auch Jungtiere sitzen, die wären früher sofort nach der Freigabe vermittelt worden. Heute werden die bei uns relativ alt und bleiben relativ lang da. Heute will die auch keiner mehr.
Und gehen wir jetzt? Also,
wir gehen jetzt in den zweiten Quarantäneraum. Da haben wir unsere Äxten und vor allem unsere Schlangen in Quarantäne.
Schlangen? Du wartest ja schon darauf, Julius.
Ihr seid da dann hin.
Wir sind dann natürlich hin.
Wirklich aus wie der Uni.
Okay. Ist auch direkt schon ein bisschen wärmer. Und dann stehen wir in einem Raum, der so klinisch weiß ist, grelles Licht und links und rechts sehr hohe Regale, wo so Glas davor ist. Und quasi in jeder, ich nenne es mal Regalbox sozusagen, liegt eine Schlange. Und es roch dann auch irgendwie seltsam.
So, ne? Hier riecht man schon die Schlangen, was so nach Bahnhofstoilette riecht. Dieses Harnsteinige, das ist Schlangenurin. Schlangen setzen keinen flüssigen Urin ab, sondern Harnsäurekristalle und das stinkt eben wie Klostein.
Ja, also es hat mir schon so leichte Unterführungs-Vibes gegeben. Also es roch.
So, Bahnhof.
Ja.
Ah, okay.
Ja.
Mhm. Okay, Vicky, was für Schlangen gibt's da?
Oh Gott, das ist so eine ganz große. Was ist das für eine?
Das ist ein Teppichpython hier. Die sind nachtaktiv, drum brennt da kein Licht. Beim Teppichpython würde ich jetzt ungern reinfassen, weil die sind ein bisschen schnappig und die haben ganz blöde lange Zähne. Also das ist unangenehm, wenn die beißen. Das sind so Vogeljäger.
Und dann natürlich mein persönliches Highlight, eine Albino-Königspython.
Aber du wolltest, dass ich dir mal einen Schlangenmorph zeige. Das ist eine völlig künstlich gezüchtete Farbe. Die gehört zu nicht. Ich zeige dir nachher ein Tier, wie es ausschaut. Natürlich.
Die hat so eine Farbe, finde ich, von Vanillepudding.
Ja, so ein Creme Pastel.
Also, du kannst dir die Szene so vorstellen. Markus und ich, wir stehen vor diesem Regal, beugen uns so ein bisschen runter. Uns trennt nur noch diese Glasscheibe und wir schauen uns diese Albino Königspython an.
Das ist jetzt ein kleiner Königspython. Oh, ganz in Ruhe. Na, das wäre jetzt so ein Tier, mit dem
und
ich
plötzlich
zum Beispiel
nimmt Markus einfach diese Schlange. Er macht, schiebt einfach dieses Glas auf und er holt die einfach raus. Und ich war mental noch überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie man vielleicht hört.
Okay, das heißt, er hat wirklich einfach diese Schlange, ohne dich irgendwie zu fragen, ist es okay, hat er einfach rausgeholt.
Ja, er hat sie einfach rausgeholt.
Okay. Wie gießt er deinem Puls?
300.
Königspythons sind Couch-Potatoes.
Ja. Also ganz ehrlich, ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper in so einen Fight-or-Flight-Modus gegangen ist. Und mein Körper so, Flight, Lauf. Also ich bin wirklich so ein paar Schritte einfach zurückgegangen. Ich habe es gar nicht gemerkt, es war einfach automatisch. Und mein Körper wollte auf einmal jegliche Körperflüssigkeiten loswerden. Also ich hatte wirklich Schweißausbrüche, meine Nase fing einfach an zu laufen und ich hatte irgendwie das, ich wollte einfach weinen. Also wirklich, das war so, als man, ich hatte so eine körperliche Reaktion. Deswegen würde ich sagen, bei einer Skala von 1 bis 10, 8, Julius. Es war eine 8.
Es klingt nach einer realistischen Einschätzung. Krass, okay. Aber hast du es dann auch getan? Also hast du die Schlange angefasst?
Mhm. Also ich muss ja sagen, ich war ja schon sehr, sehr neugierig. Und das war ja auch der Grund, ich wollte ja diese Folge machen. Ich wollte mich meinen Vorurteilen und meiner Angst stellen und zumindest einmal in meinem Leben vielleicht auch mal eine Schlange anfassen. Und das habe ich dann auch versucht.
Also ich merke auch, dass meine Hände schwitzig sind und ein bisschen zittern. Aber ich bin auch sehr neugierig. Also ich sehe voll, was du meinst mit den Schuppen, wenn man sich so echt jede einzelne anschaut.
Und wie
die
mal, wie die Muckis hier anspannt. Ist doch toll, bei Menschen würde man sagen, wow, tolles Training gehabt.
Aber kann die irgendwas machen? Also
die könnte jetzt mich zwicken, wenn sie wollte. Und das Schlimmste wäre, sie würde uns anpinkeln. Aber das glaube ich nicht.
Jetzt gehe ich einen Schritt auf dich zu.
Sehr schön.
Oh, okay. Es war irgendwie sehr weich, also viel weicher, als ich es mir vorgestellt habe. So. Macht die so Geräusche?
Ja, die hat entweder ein Schnüpfchen oder irgendwo noch eine Hautschuppe hängen, an der sich der Luftstrom bricht. Gleich mal drüber. So. Ja, genau. Ganz glatt. Mhm.
Ja, also ich habe das Gefühl, ich spüre jede Schuppe.
Mhm.
Ist ganz glatt und im ersten Moment hat sich's weich angefühlt.
Mhm.
Aber jetzt, wenn ich länger drüber fasse, fühlt sich's ganz glatt und fast schon so unnatürlich an.
Und wenn du da drüber gehst, kannst du die vielen Rippen spüren.
Ich glaube, dafür müsste ich fester drücken, aber ich traue mich noch nicht.
Und Sport
weiß ich noch nicht.
Und ich habe dir ja auch ein Foto mitgebracht, wie Markus da mit dieser Schlange vor mir steht. Und ich finde, mein Gesicht sagt alles.
Okay. Wow, also man sieht nur so die Hand von Markus und so ein Knäuel, sage ich mal, aus weißer Schlange, die aber ziemlich cool aussieht, wie so Marmor. Es könnte auch so eine Marmorskulptur sein. Und Vicky steht im bescheidenen Abstand von einen guten Meter, würde ich mal sagen. Guckt diese Schlange an und hat so einen Blick. Ist so eine Mischung aus verdutzt, echauffiert und, und zurückhaltend.
Ich habe da auch einen sehr verkniffenen Mund.
Ja, genau. Ja, und du hast deine Hände so ein bisschen verschämt übereinander geschlagen und nicht an der Schlange dran, muss man auch sagen. Also.
Ja, da war dann wirklich meine Grenze erreicht.
Also drüber gestreichelt?
Ja.
Okay, immerhin.
Mehr ging wirklich nicht. Das war dann auch voll okay für mich. Ich hatte dann für mich zumindest mein Ziel irgendwie erreicht und hatte meine Schlange angefasst und wurde mit dieser Angst konfrontiert. Aber auf den Arm musste ich es jetzt nicht unbedingt nehmen.
Aber ich muss mal ehrlich sagen, ich finde es richtig stark von dir, so, dass du allein schon gesagt hast, du willst dich irgendwie mit diesen Schlangen auseinandersetzen, obwohl du da überhaupt nicht drauf stehst und dann sogar diese Schlange berührt hast. Und schon cool.
Dankeschön.
War das eigentlich Absicht von Markus, dass er dich so überrumpelt hat mit dieser Schlange?
Ja, also er hat mir dann später auch erklärt, so er hatte Sorge, dass ich dann, je länger ich warte und mir Gedanken drüber machen kann, dass er dachte, dass ich dann vielleicht nicht mehr bereit wäre mit einer Begegnung mit der Schlange.
Klar, wenn er wahrscheinlich gefragt hätte, ist es okay, hättest du wahrscheinlich versucht zu sagen.
Weiß ich noch nicht. Ja, ich glaube, ich wäre nie bereit gewesen.
Das macht er wahrscheinlich aus Erfahrung.
Ja, tatsächlich. Er arbeitet nämlich mit Psychologinnen und Psychologen zusammen und hilft öfter mal Menschen wie mir, die eine Schlangenangst haben. Und Markus, der hat dann auch eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der mal bei ihm war. Und zwar hatte der so krasse Angst vor Schlangen, dass er nicht mal mehr wandern gehen konnte, weil er in jedem Stock eine Schlange gesehen hat. What? Und es ging dann so weit, dass er dann sogar dachte, irgendwie sein Gartenschlauch, dass das eine Schlange sei. Also er hatte wirklich panische Angst
vor denen. Also das ist nochmal ein paar Stufen über deiner Angst quasi.
Ja, auf jeden Fall. Also so schlimm ist es bei mir jetzt nicht. Aber selbst dieser Mann, der konnte dann am Ende von dem Kurs zumindest mal die Schlange anfassen. Naja, und das hat natürlich auch meinen Ehrgeiz geweckt, ne? Also, weil ich dachte mir auch so, also so schlimm ist es jetzt nicht bei mir. Ich krieg das jetzt schon hin.
Wie ging es denn dann weiter?
Ja, ich habe dann natürlich eine Ausrede gesucht, um ganz schnell wieder weiterzugehen. Du weißt ja, gut. Flight Mode.
Gehen wir ins noch wärmere, was mit meinem dicken Pulli total die gute Idee ist. Ui. Ist fast schon tropisch.
Mhm.
Und dann irgendwann erscheint so links eine Tür.
Ich möchte Uis und Os und As hören.
Oh.
Oh. Und dahinter sind einfach Krokodile. Die chillen da neben so einem Wasserbecken, wie so eine Art Pool. Und uns trennt da nur so ein hohes Gitter, wo ich da so durchlinsen kann.
Also die haben einem Herrn gehört, der wohl sehr wohlhabend war und da eine riesige Anlage für seine Tiere gebaut hatte. Und er ist wohl unerwartet verstorben und dann standen die Erben da. Dann kam der Anruf, habt ihr gerade Platz?
Es ist schon absurd, weil ich kenne diese Uni, ich habe an dieser Uni studiert und ich muss die ganze Zeit dran denken. Ich finde es so krass, das sind Uni-Räume, in denen einfach Krokodile leben. Also das hätte ich irgendwie einfach nicht erwartet,
ja,
mitten in der
Münchner
Innenstadt.
Ich auch nicht. Und die Reptilienauffangstation, die nimmt nämlich gar nicht nur Reptilien auf, sondern auch exotische Tiere.
Was ist das Außergewöhnlichste? Was war das Krasseste, was die irgendwie da hatten?
Ja, die kurioseste Geschichte ist safe die Puma-Geschichte. Die hat es sogar in die Bild-Zeitung geschafft.
Nein.
Doch. Ja, und die beginnt so, Markus, der wird von einem Kollegen vom Deutschen Tierschutzbund, der hat da lange in der Beschlagnahmekoordination gearbeitet, der wird dann mitten in der Nacht angerufen.
Und dann sagt er zu mir, mockst du einen Puma? Einfach so. Und dann sage ich, ja, ausgestopft oder als Bettvorleger vielleicht und wollt ihn halt verarschen. Und dann sagt er, ja, ist leider nicht lustig, aber ich stehe hier vor einem Twingo, also Kleinwagen, der von der Polizei aufgehalten worden ist, weil eine Kiste sich in diesem Twingo befindet, vom Armaturenbrett bis zur Heckscheibe. Und sah aus, als würde der mit seiner Oma im Sarg spazieren fahren. Also haben sie ihn aufgehalten. Und in dieser Kiste sitzt ein lebender Puma. Sie haben schon den Nürnberger Zoo informiert, dass der eine Narkose kriegt mit dem Blasrohr, weil die Kiste fällt auseinander. Und so können sie ihn nicht über Nacht in die Ausnüchterungszelle stellen.
Wow.
Ja.
Also ich habe erst gedacht, okay, eine witzige Geschichte, aber eigentlich ist es total krass, oder?
Ja.
Also irgendjemand hat einfach einen Puma und fährt mit dem durch die Gegend. Und per Zufall wird er irgendwie entdeckt.
Das ist ein Mann, der sich einen Puma im Internet gekauft hat.
Allein, dass das schon geht.
Und den dann an der tschechischen Grenze abgeholt hat. Ja, und dann mit dem heimfahren wollte. Du musst dir vorstellen, es ist jetzt mittlerweile Nacht. Und Markus ruft seine Mitarbeitenden an, weil der muss ja erstmal die Pfleger fragen, hey Leute, wie sieht's aus? Haben wir überhaupt Platz für einen Puma?
Okay, Puma kann kommen, aber erst morgen früh. Ja, alles gut. Um 7.30 Uhr morgens hatten meine wirklich begnadet guten Tierpfleger, das muss ich ausdrücklich sagen, weil die sind klasse, mehrere Affen umgezogen, also in andere Gehege verbracht, hatten die alten, leer gewordenen Gehege abdesinfiziert, eingerichtet, oberschenkeldicke Kratzbaumstämme reingespackst und der Puma konnte einziehen. Was aus der Kiste kam, war erbärmlich, weil das arme Tier wog 40 Kilo, durchschnittlich wiegt ein Puma-Kater 55. Es war das strubbeligste Kätzchen, das ich gesehen habe, völlig verhaltensgestört, völlig auffällig.
Der Puma, der wurde dann aufgepäppelt und dann auch gut untergebracht.
Am Schluss hat er dann auch seine 55 Kilo gehabt und ein glänzendes, schönes Fell. Und für mich war das wie Weihnachten, weil er hat wirklich aufgehört, auf diesen anderthalb Metern an der Käfigwand entlang zu rennen. Und das war also so ein ganz großer, ja, innerer Befreiungsschlag, ne, dass dieses Tier gut unterkam.
Okay, dann ist zumindest die Geschichte irgendwie für den Puma gut ausgegangen. Also ich frage mich immer noch, kann man sich einfach so einen Puma kaufen? Ich komme damit echt nicht klar, ja, dass man einfach so im Internet sich einen Puma kaufen kann. Das klingt so nach Tiger King.
Total, ja. Markus hat mir auch erzählt, dass in Osteuropa Wildkatzen wie Pumas zum Verkauf gezüchtet werden und dass es dann dort sogar ja richtige Zuchtfarmen gibt. Unter anderem Tschechien ist da wohl bekannt dafür. Und ich habe mir überlegt, Julius, wir machen jetzt mal ein kurzes Experiment. Gib mal bei Google ein, Puma kaufen, Tschechien.
Okay. Puma kaufen, Tschechien. Exotische Tieranzeigen, Säugetiere, wird mir hier direkt vorgeschlagen. Also das ist wohl eine Website, wo man Tiere kaufen kann, beziehungsweise nee, es sieht aus wie so Kleinanzeigen, es ist auf Englisch. Krass, ja, da werden entweder Anzeigen, dass jemand nach Luchs, Ozelot oder Pumas sucht oder aber auch, dass die tatsächlich angeboten werden. Mit WhatsApp-Kontaktnummer. Ja. Krass.
Ja, das ist jetzt nicht mal unbedingt verboten.
Preisverhandelbar steht hier. Sorry.
Ja.
Ich bin auch drin.
Puma auf Verhandlungsbasis, wenn man bestimmte Auflagen erfüllt. Aber das hängt vom einzelnen Bundesland ab.
Ja.
Das ist nicht einheitlich geregelt in Deutschland. Und ich finde es wirklich sehr schwer zu verstehen. Aber selbst streng geschützte Tiere landen dann doch immer wieder auch bei Markus in der Reptilienauffangstation. Also du siehst Tiere, die eigentlich gar nicht legal in Deutschland sein dürfen.
Es gibt natürlich einen illegalen Markt mit streng artgeschützten Tieren oder mit Tieren, die aus den Ursprungsländern nicht exportiert werden dürfen. Den gibt es definitiv, da gibt es aber keine Zahlen drüber, weil ne, illegal und heimlich und wirklich mafiös strukturiert. Also wir wissen nicht, wie viele Giftschlangenhalter es in Bayern gibt. Wir wissen nicht, wie viele Tiere da gezüchtet und vermarktet werden.
Und es gibt viele solcher Beispiele, dass Menschen exotische Tiere besitzen wollen. Wir hatten es ja ganz am Anfang in der Folge davon, dass Tiere wie so eine Art Prestigeobjekt gesehen werden. Genau, und da werden dann auch so schlechte Voraussetzungen für die Tiere in Kauf genommen. Und das ist auch so ein Thema, das Markus total beschäftigt. Du weißt ja, Albinoschlangen, die kommen ab und zu mal auch normal in der Natur vor. Aber weil sie so selten sind, gibt es Züchter, die sich darauf spezialisiert haben, diese Schlangen so zu züchten. Problem daran ist nur, das sind Qualzuchten.
Also die werden ja gezüchtet wegen dieser besonderen weißen Hautfarbe quasi. Das heißt, die haben auch dann gesundheitliche Probleme oder was haben die? Was macht die zu Qualzuchten?
Die Schlangen, die bei Markus gelandet sind, die hatten zum Beispiel permanenten Schwindel. Also der meinte, du kannst dir das so vorstellen, dreh dich 5 Minuten im Kreis.
Oh Gott.
Und so, wie du danach siehst, so fühlen sich die Schlangen durchgehend.
Ah, heftig.
Bei den Schlangen, vor allem den Morphenzüchtern, ist es dann halt häufig so, dass die Haltungsbedingungen unterirdisch sind, eben dauerhaft die Tiere in diesen Rackschubladen liegen. Und wir haben da schon ausräumen müssen in Beständen, wo also die ganze Schublade ausgefüllt war mit dieser einen Schlange. Und das hat für mich mit einer guten Tierhaltung, mit einer vertretbaren Tierhaltung, mit einer auch ethisch vertretbaren Tierhaltung nichts zu tun.
Je länger ich dann da unten mit Markus war und wir dann noch rumgelaufen sind und uns andere Schlangen angeschaut haben, desto lockerer bin ich geworden. Und ich wurde dann immer mutiger, Julius. Und dann habe ich mich gefragt, hey, was kann ich dem Julius eigentlich mit ins Studio bringen?
Hast du eigentlich irgendwo noch so eine Schlangenhaut oder sowas? Irgendwas, was wir uns anschauen können?
Muss ich die Jungs fragen. Wenn wir eine haben, können wir dir die schenken.
Okay. Eine Schlangenhaut. Nicht so eine Schlangenhaut, wofür die Schlange sterben musste, sondern von so einer Häutung ist sie,
genau,
oder?
Genau, ja. Wie fühlt sich das für dich an?
Es ist super leicht. Also es ist auch nicht die erste Schlangenhaut, die ich in meinem Leben halt, aber die ist wirklich ziemlich vollständig, oder? Also
ja.
Das ist einmal die komplette Schlange, die über einen Meter lang ist, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Und super leicht, weil es wirklich nur so die äußerste Schuppenschicht ist.
Ich fand es sogar richtig faszinierend, mir diese Haut anzugucken, weil du siehst wirklich jede einzelne Schuppe.
Ja. Okay, der Kopf ist natürlich so ein bisschen aufgeplatzt, weil da wahrscheinlich die Schlange rausgerutscht ist aus der Haut.
Schau mal auf die Augen. Also ich will darauf hinaus, dass Schlangen sogar ihre Augen häuten.
Ja, stimmt.
Und das fand ich so faszinierend. Und wie das funktioniert, das habe ich dann auch Markus gefragt.
Da tritt dann Flüssigkeit unter die Haut, die übers Auge geht, weil diese Haut, die da drüber ist, ist im Grunde ein durchsichtiges, verwachsenes Augenlid. Und damit die das häuten kann, sammelt sich da Flüssigkeit, dann drückt es das hoch und dann kann die quasi die sogenannte Brille beim Häuten direkt mit ausziehen.
Also da, wo die Augen sind, sind quasi keine Löcher,
genau,
sondern da ist auch Haut. Cool, oder?
Crazy, oder?
Das sind einfach coole Tiere, wie ich es gesagt habe. Du bist auch fasziniert von diesen Tieren. Vicky grinst auch gerade schon so. Wie hat sich deine Einstellung geändert, während du da bei Markus warst, gegenüber diesen Tieren?
Ja, ich glaube, heute ist eine Premiere von Wir Tier, weil ich muss sagen, ich bin nach wie vor ängstlich. Und wenn ich eine Schlange sehen würde, wäre ich immer noch Flight-Modus. Ich hatte es ja am Anfang schon mit meinem Albtraum. Also
stimmt, der war auch danach.
Der war danach, genau.
Okay.
Also ich finde die auf jeden Fall faszinierender. Ich möchte persönlich trotzdem keiner Schlange begegnen. Ich sag dir, wie es ist. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, dass es Menschen wie Markus gibt, die diese Tiere als Lebewesen wertschätzen, sich auch für ein gutes Leben für die einsetzen. Das macht ja sonst niemand.
Meine Arbeit macht mich vielleicht ein Stück weit zum Anwalt dieser Tiere, zum Lobbyisten dieser Tiere. Ne? Also sie haben im Artenschutz einfach eine Berechtigung und sie sind toll und sie sind schön und man muss vor denen keine Angst haben.
Auch wenn ich keine Schlangenfreundin geworden bin und vielleicht auch nicht mehr werde, habe ich echt großen Respekt vor den Tieren und finde sie auf jeden Fall faszinierender nach der Folge.
Man muss ja auch sagen, du hast deine Aufgabe bestanden. Du hast eine Schlange gestreichelt.
Mhm.
Und ich glaube tatsächlich, dass das Potenzial da ist, dass ihr Freunde werdet noch, du und die Schlangen. Vielleicht solltest du einfach mal die Brillenkobra besuchen. Vielleicht wird es ja auch was. Das war Wir Tier. Unter Schlangen so richtig wohl fühlt sich Markus Bauer. Manche Tiere brauchen Fürsprecher unter den Menschen. Nicht nur Reptilien, auch so manches Wildtier. In der nächsten Folge tauche ich ein in die heimische Wildnis und treffe Christian und Bettina, die seit 20 Jahren eine außergewöhnliche Freundschaft pflegen.
Das ist eigentlich Familie. Also wenn man so an Biber denkt, also oder ich jetzt an Biber denke, die kehren einfach zu uns dazu inzwischen zum Leben.
Wenn man halt da Teil sein kann von so einer Bagage, da gehst du jeden Tag mit einem Grinsen heim.
Erzählt auch ihr uns gerne von euren Mensch-Tier-Begegnungen. Welcher Moment hat eure Beziehung zu Tieren verändert und euer Leben geprägt? Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. wir-tier@br.de.
Wir sind Wir Tier.
Hosts im Studio und Reporter draußen bei Mensch und Tier, Viktoria Marciniak
und Julius Pretzel.
Dramaturgie und Regie Katharina Hübel.
Redaktion Bernhard Kastner.
Technik Stefan Oberle.
Musik Dagmar Petrus und Stefan Oberle. Distribution Selin Frohnapfel, Katharina Hübel und Bernhard Kastner.
Idee und Konzeption Bernhard Kastner und Katharina Hübel. Wir Tier ist eine Produktion der Redaktion Grundbildung, Geschichte und Gesellschaft des Bayerischen Rundfunks 2025.
Erzählt gern euren FreundInnen von Wir Tier.
Wir hoffen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!
Tschüss!
Wenn ihr so exotische Tiere wie Schlangen faszinierend findet, dann habe ich noch einen ganz besonderen Tipp für euch, nämlich den Podcast Elefant, Tiger und Co. Da begleitet Zoo-Reporter Dirk Henze die Menschen, die jeden Tag im Zoo Leipzig mit den faszinierendsten Tieren arbeiten. Dabei geht's nicht nur um die niedlichen Erdmännchen oder die fleißigen Blattschneiderameisen. Hier kommen echte TierpflegerInnen zu Wort, die Rede und Antwort über ihre Schützlinge stehen. Kein trockenes Fachgespräch, sondern ein neugieriger Plausch voller Leidenschaft und spannender Einblicke hinter die Kulissen. Alle 2 Wochen gibt's da eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.